Als Gemeinde habt ihr ja ein intensives Jahr erlebt. Ihr seid stark gestartet. Es ist mir eine große Freude, mit euch heute Abend hier zu sein und einfach Gott zu erleben, Gott feiern zu dürfen. Und das ist großartig. Und ich habe so für mich empfunden während der Vorbereitungszeit, ich weiß nicht, wer gerne wandern geht. Wer kennt denn die Pitztaler Alpen? Darf ich mal fragen? Wer da einen Berg besteigt, hat eine geografische Situation vor sich, dass ein Gletscher ein tiefes Tal hineingeschnitten hat und der geht immer sehr steil los, der Berg. Wer da einen Berg hochgeht, der wird ganz schnell herausgefordert und es ist vielleicht eine starke Anstrengung. Man macht ganz schnell Höhenmeter und dann könnte man nach einer gewissen Zeit müde werden, aber es stimmt eigentlich gar nicht. Dann ist man erst so richtig auf Temperatur und die Geschwindigkeit wird, wenn es dann in den Mittelteil geht, eigentlich eher schneller, statt dass man durch den Anstieg müde wird. Und das wünsche ich euch auch als Gemeinde. Vielleicht ist das so ein Bild für euch, dass ihr auch tatsächlich zunehmen werdet. Das ist etwas, das ich empfunden habe, dass Gott euch eine große Ernte vorbereitet hat und die auch ihr einholen dürft. Und so möchte ich einige Gedanken über Galater 6, Vers 7 bis 10 mit euch teilen. Da geht es um eine Ernte. Und das ist jetzt so, in dieser Jahreszeit denkt man ja gar nicht so an Ernten, nicht wahr? Weil es ist ja irgendwie schon Herbst und Blätter fallen runter. Aber die Wahrheit ist, manches ist jetzt ausgesät. Manches wird jetzt schon in den Boden gebracht und man sieht nicht, was geschieht. Also ich lese diesen Text kurz vor. Ihr könnt ihm einfach lauschen, anschließend werden wir ihn nochmal als Folie haben. Da schreibt Paulus den Galatern: Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Im krassen Kontrast zu diesem Text möchte ich euch gern einen Videoclip zeigen und ich werde euch anschließend erklären, was es damit auf sich hat. Bitte den anderen. Ja, stimmt alles. Alles in Ordnung. Vielen Dank, ihr habt eine fantastische Technik und wo ich gesehen habe, dass das gar kein Problem ist, dachte ich, den können wir einbauen. Seit einigen Jahren läuft so eine Video-Compilation, so eine Zusammenschnitt immer wieder unter der Überschrift People are awesome. 125 Millionen Mal wurde dieser Clip schon abgerufen, angeguckt und was hat das mit diesem Bibeltext auf sich? Ich möchte die Predigt vielleicht so überschreiben. Helden des Alltags. Helden des Alltags. Und was ist ein Held? Nun, eine althochdeutsche Beschreibung, die heißt oder die sagt Folgendes. Eine Person mit besonders herausragenden Fähigkeiten oder Eigenschaften, die zu besonders hervorragenden Leistungen, ja sogenannten Heldentaten schreitet. Herausragende Leistungen. Dementsprechend müsste dieser Videoclip Helden zeigen. Ist aber die Frage, ob das so arg heldenhaft ist, wenn man sich von der Klippe stürzt oder wenn man manch auch etwas leichtsinnig anmutende Sache da unternimmt. Ist das, also vom Gefühl her würde ich sagen, da fehlt etwas zum Heldsein. Ich habe weiter nachgesehen und kam auf das Zedler-Lexikon und dort lautete die Beschreibung: Held Heros, aus dem Lateinischen, ist einer, der von Natur mit einer ansehnlichen Gestalt und einer Leibesstärke begabt, ja tapfere Ruhmestaten und sich über den gemeinen Stand anderer Menschen erhebt. Da können wir mal noch ein Bild anschauen, habe ich auch eingeguckt. Ja, so eine Muskelberg ist doch jemand, der tatsächlich ja sich über das Gemeine hinweg erhebt. Ist das jetzt ein Held? Man wird das auch in Frage stellen. Ich habe weitergesucht und kam auf eine Beschreibung, die da die Einleitung hatte. Ich muss das dazu sagen, anders eine aktuelle Begriffsbeschreibung. Helden sind Männer, Klammer auf, oder seltener Frauen, Klammer zu, die für andere oder im Namen einer Idee große Taten vollbringen und dabei ihr Leben wagen. Also wer das aktuell geschrieben hat, weiß ich auch nicht. In unserer Welt bringen Frauen die Kinder zur Welt und das ist irgendwie eine größere Heldentat, aber ich weiß nicht, also diese Beschreibung, glaube ich, löst zu Recht eher Entrüstung aus. Aber unter dem Titel Helden des Alltags, da werden immer jährlich gewisse Auszeichnungen verliehen. Und in diesem Jahr, gerade im Oktober, wurde eine Person, die Frau Romy Hinz aus Poddiga in Thüringen, ausgezeichnet, zur Heldin des Jahres benannt, weil sie nach dem tragischen Unfalltod ihrer Schwester und ihres Schwagers die 8 Kinder alleine quasi versorgt und ihnen gleichzeitig Mutter und Vater ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist man dann ein Held, wenn man eine gewisse Auszeichnung erhält? Auch da könnte man natürlich sagen, ja, das ist sicherlich eine großartige Leistung, aber eine Heldentat, es gibt sicher viele, die viel investieren und die nicht gesehen werden. Und ich habe in der Bibel nachgesehen, was sagt die Bibel über Helden? Und erstaunlicherweise finden wir sehr, sehr viel im Alten Testament. Nun weiß ich nicht, wer so das Alte Testament schon mal so mit Freude durchgekämmt hat, aber wer eine Zusammenfassung dessen möchte, liest einfach Hebräer Kapitel 11. Dort finden sich alle Helden des Glaubens und eine ganz wunderbare Zusammenfassung und auch eine Beschreibung dessen, was ein Held ist. Ich möchte euch diesen Vers gerne lesen aus Hebräer 11, Vers 34. Dort heißt es dann: Sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen, sie entkamen dem tödlichen Schwert und sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Und das finde ich eine so wunderbare Beschreibung. Interessanterweise ist es die einzige Bibelstelle im Neuen Testament, wo der Begriff Held auftaucht. Warum überhaupt? Ja, die Erklärung ist recht einfach. Im Neuen Testament, da werden alle Menschen, die Gott folgen, mit einer außergewöhnlichen Kraft beschenkt. Diese Aussage, die wir hier lesen, dort, wo es ihnen an Kraft fehlte, jeder wird mit dieser außergewöhnlichen Kraft von Gott beschenkt. Es sind gewöhnliche Menschen, die von Gott gestärkt werden. Und das ist eine wunderbare Botschaft, so finde ich, dass wir nicht aus unserer Kraft heraus handeln, sondern dass es Gottes Kraft ist, die uns befähigt. Und es gab einen sehr interessanten Sozialpsychologen, nämlich den Herrn Harald Welzer, der hat es untersucht, wann sind Menschen besonders mutig, couragiert und treten für eine Sache besonders entschlossen ein. Und er hat Menschen untersucht in ihrem Charakter, nach ihrer Selbstwahrnehmung und dann gab es gewisse Herausforderungen zu bewältigen und das Ergebnis war, es gibt keinen Ansatz, wann eine Person tatsächlich zu einer solchen Heldentat schreitet, sondern einzig ausschlaggebend war, ob eine Person eine Handlungsmöglichkeit erkennen konnte. Und das ist etwas, das Gott uns schenkt. Gott gibt uns Augen, dass wir Handlungsmöglichkeiten erkennen. Und dann sehen wir häufig eine Handlungsmöglichkeit und fühlen gleichzeitig unsere Begrenzung, unsere Schwäche, unsere Kraftlosigkeit. Und das sind Helden des Glaubens, die dann dennoch zugreifen. Und dort, wo es ihnen an Kraft fehlt, dort stärkt sie Gott. Und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Das ist der Stoff, aus dem Gott sich seine Helden formt. Dort, wo Menschen eine Handlungsmöglichkeit erkennen und sie greifen zu, sie handeln, obgleich sie sich selbst schwach fühlen. Und ich denke, wenn wir eben gerade diesen Vers gelesen haben, wo wir gelesen haben, ja, dort, wo sie mitten im Feuer von den Flammen unberührt war, das waren die Freunde Daniels. Und sie haben dort ein Statement gegeben, sagten, ja, unser Gott kann, aber wir wissen nicht, was geschieht. Und dennoch sind sie gegangen. Und sie haben sich dazugestellt und sie wurden von Gott gestärkt und von Gott einfach befähigt. So, es sind keine besonderen Fähigkeiten. Es ist kein beeindruckendes Erscheinungsbild. Es sind keine Auszeichnungen, die uns hervorheben, sodass wir zu Helden werden, sondern es ist, dass wir im Glauben Dinge ergreifen. Dass wir im Glauben Dinge ergreifen. Und da könnten wir uns natürlich die Frage stellen, soll ich wirklich so ein Held sein? Ich bin doch froh, wenn ich meinen Kopf über Wasser halten kann. Ich bin froh, wenn ich über die Runden komme. Muss ich denn wirklich zu einem Held werden? Nun, die Antwort ist sehr einfach. Warum will Gott, dass wir solche Personen werden, die tatsächlich sich heldenhaft verhalten? Jesus selbst hat es ganz einfach erklärt. Er sagt, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. So, und der Punkt ist folgender. Wir tun diese guten Dinge, damit Menschen in Begegnung mit Gott kommen. Das, was wir hier sehen, ist, Menschen erkennen aufgrund des Lichtes die guten Werke und werden Gott anbeten. Sie kommen in eine Begegnung, sie werden durch diese Liebe berührt und können Gott erkennen und werden ihn anbeten. Ist das nicht eine wunderbare Perspektive? Das, was du tust. Und deswegen sagt Paulus, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Dieses Gute ist mehr als etwas, das auf der menschlichen Ebene gut darstellt. Es ist eine Saat, die hinführt, dass Menschen Gott erkennen können. Und das ist etwas, wo wir vielleicht manchmal jetzt in diesen Tagen vor Weihnachten an so einem Punkt stehen, viele Spendenaktionen laufen. Viele greifen auf dieser Welle so vor Weihnachten das ab und wollen, dass wir irgendwo uns vor etwas Gutes spannen. Und vielleicht sind wir sogar müde, immer das zu hören und da noch was und dort noch was. Ja, Paulus kennt diesen Zustand und sagt, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Und wisst ihr, es ist so völlig normal, dass wir müde werden. Das ist normal. Es ist völlig normal, wenn wir nach einem langen Tag, nach guten geleisteten Arbeit auch müde sind. Es ist nichts Böses daran, müde zu sein. Aber es ist vielleicht auch gut, wenn wir uns nicht von der Müdigkeit leiten lassen. Es gibt manchmal Zeitpunkte, da entscheidest du besser nicht. Nämlich, wenn du so völlig erschöpft bist, dann schlaf erst mal über einer Sache. Dann ruh dich mal wieder gründlich aus. Aber es ist auch eine Möglichkeit, dass wir sagen, ja, wir sind müde, vielleicht aufgrund von Enttäuschung. Vielleicht aufgrund von Entmutigung, von Ernüchterung, von verschiedenen Dingen, die Einfluss nehmen. Und es mag auch alles berechtigt sein, aber bleiben wir in so einem Moment nicht stehen. Bleiben wir an dem Punkt der Müdigkeit nicht stehen und lassen uns davon nicht täuschen. Lassen wir uns von der Müdigkeit nicht täuschen. Ich habe diesen Text gelesen und wir blenden ihn nochmal ein. Da heißt es, irrt euch nicht. Das ist ein Hinweis. Lass dich nicht täuschen von deinen Gefühlen, vielleicht von Müdigkeit, vielleicht von Entmutigung, von Erschöpfung oder von Ernüchterung. Lass dich nicht täuschen. Gott lässt sich nicht verspotten. Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Ich finde das so eine gewaltige Zusage, denn Paulus hat an diesem Punkt keinen Druck aufgebaut, sondern eine Ermutigung ausgesprochen. Und er sagt, Achte darauf. Wer auf das Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Achtung, kleiner Hinweis, hier steht kein Artikel. Es heißt nicht, der wird das ewige Leben ernten. Wir können nicht durch gute Taten unser ewiges Leben verdienen. Das hat uns Jesus geschenkt. Aber wir können durch gute Taten eine Saat legen, die andere Menschen aufmerksam macht auf die Liebe Gottes. Die anderen Menschen dazu gereicht, dass ein ewiges Leben in ihnen hervorkommt, dass sie mit Gott in Begegnung kommen. Wir können uns nicht selbst retten. Wir haben einen Retter. Und es ist wunderbar. Wunderbare Serie, die da vor euch steht. Ich wünsche euch da Gottes Segen zu. Das ist eigentlich ganz klar, was der Mensch sät, das wird er ernten. Vielleicht sind einige hier, die sagen sich, was soll das eigentlich auf das Fleisch säen und auf den Geist säen? Ja, auf das Fleisch säen kann ich ja vielleicht noch verstehen, wenn ich dann ein gutes Steak würze oder so. Das könnte ja irgendwie was Attraktives sein, auf das Fleisch säen. Aber was Paulus hier meint, ist nicht so nur das rohe Stück Fleisch, sondern er meint schlicht alles Natürliche, was uns ausmacht. Er meint sowohl unsere Fähigkeiten als auch unseren Intellekt. Ja, er meint sowohl unsere Gefühle als auch unseren Willen. Wir als unser ganzer, so wie ein Mensch insgesamt dasteht, darauf kommt es an. Wir könnten hier ein paar Synonyme einbauen. Wir können sagen, wer auf seine Gefühle baut, der wird von den Gefühlen im Stich gelassen. Wer auf seine Intelligenz baut, der wird an seiner Intelligenz scheitern. Oder manche, die sind so überzeugt von ihrer Selbstdisziplin, bis sie im Burnout landen. Wer auf seine Disziplin, auf seinen Fleiß, vielleicht auf seine beeindruckende Erscheinung oder besonderes Können oder Gesundheit baut, der kann ganz unerwartet untergehen und scheitern. Wer auf sein Fleisch baut, der kann vom Fleisch Verderben ernten. Wer dagegen auf den Geist sät, ja, was ist der Geist? Der Geist ist eben alles das, was das Menschliche übersteigt und was Gottes Prinzipien darstellen, hier auf dieser Welt, wo wir auf Gottes Wort aufbauen, wo wir auf die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes aufbauen. Wer in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geistes agiert, der wird ewiges Leben ernten. Und ich glaube, wir können uns von viel Not beeindrucken lassen. Aber wir sollten uns nicht von Not leiten lassen, sondern wir sollten uns von Gott her leiten lassen. Und wir sollten uns auch von Gott her inspirieren lassen. Wo sollen wir handeln? Und vom Geist her eine Saat aussehen, auf dem Geist Gottes inspiriert handeln. Und ich glaube, wir könnten sicher, wenn wir so auf die Jahreswende zugehen, wieder uns vornehmen, was werden wir nächstes Jahr alles besser machen? Ja, die Zeitmanagement muss besser werden und dieses und jenes muss besser werden. Ich glaube, manchmal ist so ein Management by the Holy Spirit das Allerbeste. Wenn du dich einfach vom Geist Gottes leiten lässt und wenn du spürst, darauf ist eine Salbung, darauf ist ein Segen, dann geh in dieser Richtung weiter. Und lass anderes einfach liegen. Also wir sollen nicht auf das Fleisch säen, sondern wir sollen auch nicht uns von der Müdigkeit leiten lassen, sondern wir sollen von Gott Handlungsmöglichkeiten akzeptieren, annehmen und wertschätzen. Und wenn du eine Möglichkeit erkennst, dann setz nicht hinter einem Gedanken, den dir Gott vielleicht schenkt, auch in einem Gottesdienst wie jetzt diesem, wo wir eine Zeit haben, auf Gott hören. Und dann kommt dir ein Gedanke, ich könnte dieses, ich sollte jenes tun. Und gleich denken wir, ich kann das nicht. Das ist nicht möglich, das geht nicht. Nein, nimm das an als ein Gedanke und sag, ja, ich kann es nicht mit eigener Kraft, aber ich lasse mich vom Geist Gottes ermutigen, ich lasse mich neu stärken. Und Müdigkeit ist nicht das Einzige, was Paulus an dieser Stelle eigentlich meint, sondern im Grunde spricht er vielmehr über eine innere Haltung, über eine Haltung der Mutlosigkeit. Wir können diesen Vers mal anschauen und wir können diese Synonyme hier eigentlich reinlesen, weil es ist viel stärker ein Aspekt der Mutlosigkeit und der Hoffnungslosigkeit. Da heißt es nämlich, lasst uns aber im Gutes tun nicht verzagt werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht mutlos werden. Es geht hier mehr um eine innere Haltung der Hoffnungslosigkeit, der Verzagtheit, der Mutlosigkeit. Und das ist oftmals ein größeres Problem, als dass wir äußerlich müde werden. Und was Paulus uns in diesem Text meint, er will nicht, dass wir über unsere Kräfte leben, dass wir Müdigkeit ignorieren, dass wir ein körperliches Signal in den Wind schlagen und sagen, ich muss doch weitermachen, ich muss noch mehr Überstunden machen, ich muss noch dies, ich muss noch... Es geht hier nicht um Stress, Es geht hier ganz bestimmt nicht um Stress, sondern es geht darum, dass wir nicht mutlos werden. Das ist der eigentliche Punkt in diesem Text. Wir können nämlich in einer Haltung der Mutlosigkeit Gelegenheiten verpassen. Und im Vers 10 heißt es an dieser Stelle, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheiten haben. Das ist eine wunderbare Einladung, dass es nämlich spontane Gelegenheiten gibt. Wenn du aber mutlos durchs Leben gehst, dann ist es so, als würdest du nicht nur eine Sonnenbrille aufhaben, sondern wie durch eine Schweißerbrille schauen. Und du kannst überhaupt gar keine Gelegenheit erkennen, die vorhanden ist. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Manchmal kommen wir von irgendeiner Begegnung nach Hause und im Nachhinein denken wir, Mensch, da hätte ich doch eigentlich das sagen können. Da hätte ich doch jenes tun können. Da hätte ich doch das oder jenes machen können. Hier heißt es, lasst uns nun, wie wir Gelegenheiten haben, über das Gute, allen gegenüber das Gute wirken. Und wisst ihr, das können wir nur, wenn wir auf Sendung sind. Das können wir nur, wenn wir wach sind. Das können wir nur, wenn wir innerlich Zuversicht haben. Und ich schätze Besuche im Krankenhaus ganz besonders bei solchen Personen, die da eigentlich körperlich sehr eingeschränkt sind, aber im Herzen stark. Im Herzen, da gehst du gerade ermutigt von dannen, ja. Also es ist manchmal erstaunlich, wo manche Menschen eine innere Zuversicht hernehmen, und das ist unabhängig von äußeren Umständen. Das ist, was Paulus uns eigentlich sagt. Sei nicht verzagt, sei nicht mutlos. Wir haben das in einem wunderbaren Lied am Anfang des Gottesdienstes gehabt. Hoffnung ist ein Anker. Und das ist etwas, dieses Wissen, alles, was ich Gutes wirke, ist nicht verloren, das ist eine Saat. Manchmal denkt man, es ist weg, ich habe das weggegeben, ich habe das investiert, es ist, oh, wer weiß schon, was draus wird. Gibt schon einen schönen Film, Tief verwurzelt, wo es darum geht, wie die Kartoffel im Erdboden dann weiter wächst. Und man muss abwarten, bis die Ernte kommt, man muss diese Spannung aushalten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheiten haben, Gutes wirken. Und ein zweiter Gedanke noch. Neben den von Gott arrangierten Momenten, neben diesen Gelegenheiten, die er vorbereitet hat, die es nicht zu verpassen gilt, weil die kommen nicht wieder. Es kommen vielleicht neue Gelegenheiten, aber die Gelegenheit, wenn du sie verpasst, ist sie vorbei. Wir können keine Minute in unserem Leben zurückdrehen. Es geht nicht. Wir müssen jeden Tag wach und zuversichtlich sein, weil wenn eine Gelegenheit vorbei ist, ist sie vorbei. Gibt es aber noch einen zweiten Punkt, der entscheidend ist für eine reiche Ernte. Und da lesen wir in diesem Text, zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Und das ist etwas, ich glaube, das muss man auf einer anderen Weise nochmal betrachten. Es ist nämlich eine zweite Form, wie wir ernten dürfen. Es gibt Gelegenheiten, die brauchen ihre Zeit. Vor kurzer Zeit waren wir auf einem Alpha-Schulungswochenende. Ja, ich habe gesehen, ihr habt auch Alpha-Kurse. So, das ist eine schöne Sache, eine wunderbare Gelegenheit. Und in diesem Schulungswochenende waren verschiedene Personen dabei. Eine Person hat über viele Jahre, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, 14, 15 Jahre Alpha-Kurse nacheinander geleitet. Und sie war dort als Teilnehmerin. Und gleichzeitig hat sie aber auch das ein oder andere mal ganz kurz einfließen lassen, und das hat es bei mir hängen geblieben. Sie sagte, wenn es darum geht, auf einen Alpha-Kurs einzuladen, dann bittet sie Gott immer im Gebet, wen soll ich einladen? Das wäre eine gute Gelegenheit bei diesen Einladungen für diese vier Adventsgottesdienste. Frag doch einfach Gott, wem soll ich einen Brief schicken? So, und das ist eine gute Gelegenheit, und das hat sie getan und hat die Namen aufgeschrieben, und dann hat sie die Einladung weitergegeben. Und die Person kam nicht. Und das zweite Jahr hat sie Gott wieder gefragt, und die Person hat wieder eine Einladung bekommen. Und das ging 8 Jahre lang so. Sie hat 8 Jahre lang Gott gefragt, immer wieder eine Antwort bekommen, immer wieder den gleichen Namen. Und sie hat immer den Namen draufgeschrieben auf ihre Gebetsliste, hat dafür gebetet und hat dieser Person eine Einladung gegeben. Und im 8. Jahr kam sie. Und dann hat sie in diesem Alpha-Kurs Gott erlebt. Und an diesem Schulungswochenende war sie als potenzieller Mitarbeiter dabei. Und das ist doch wunderbar. Das ist etwas, was bis zu einem gewissen Zeitpunkt hin braucht. Und das ist der bestimmte Zeitpunkt. Das ist der Kairos. Das ist das, was an Weihnachten geschehen ist, als die Zeit erfüllt war. Nur manchmal, und das ist unser großes Problem, wissen wir nicht, wo dieser Zeitpunkt ist. Und da möchte ich euch noch ein kleines Clipchen zeigen, noch ein kleiner Film. Den können wir uns nochmal anschauen. Dauert eine Minute ungefähr. Wunderschöner Pass, nicht wahr? Ja, ich glaube, auch wenn man nicht Englisch versteht, hat man das gut nachvollziehen können. Ich habe ja 3 Jahre mit Jason und mit Chris Football gespielt auf dem Seminar. So, ich mag das ganz besonders, sowas anzuschauen, aber ich glaube, diese Szene sollte uns vor Augen stehen. Wie knapp vor der Ziellinie lassen wir manchmal los? Lassen wir manchmal los? Und das ist doch nichts bitterer, es gibt nichts, was bitter ist, also noch an Geschmack bitterer sein könnte, als kurz vor der Ziellinie loszulassen. Was, wenn diese Frau im 7. Jahr aufgehört hätte, die Einladung auszusprechen? Ich finde das eine ganz zentrale und wesentliche Situation. Wir werden ernten, wenn wir nicht ermatten, wenn wir nicht mutlos werden, wenn wir nicht die Hoffnung aufgeben, dann werden wir ernten. Und jetzt könnte ich noch einen Gedanken gerne, möchte ich noch weitergeben. Wo ist der Unterschied zwischen einem dummen Starrsinn und einem mutigen Dranbleiben? Denn wir können ja sehr wohl manchmal uns in etwas verbeißen. Und ich glaube, das eine ist sehr einfach auch. Das eine läuft im Fleisch, das andere läuft im Geist. Wir können im Fleisch Dinge erzwingen. Und manchmal spüren wir dann auch in uns eine innere Regung. Und dann sagen wir, jetzt muss ich dem aber das mal wirklich auf... Also nee, das muss ihm ja deutlich gesagt werden jetzt, ja. Da ist jetzt alle Schonfrist ist jetzt vorbei. Oder wir spüren im Geist eine Entspannung. Und wir spüren die Liebe Gottes, die uns weiterhilft. Und wir können für keine Person zu viel beten. Wir können keine Person zu viel lieben. Wir können im Geist gar nicht genug tun. Da werden wir nicht kaputt gehen dran. Aber wir können im Fleisch zu viel tun und wir werden das Verderben ernten. Wir werden gegen eine Wand laufen und manchmal ist das eine bittere Sache, wenn wir daran selbst lernen. Und ich glaube sogar, und das ist vielleicht wie eine Scheibe Schwarzbrot für den einen oder anderen, manchmal müssen wir auch im Fleisch Dinge loslassen, damit wir im Geist Kraft haben, sie festzuhalten. Manchmal müssen wir uns prüfen, wo können wir vielleicht Dinge loslassen, damit wir mehr Ressourcen haben. Ich finde das spannend, die ganzen modernen Medien sind genial, oder? Facebook und Twitter und alles drum und dran ist genial. Aber jeder, der im Geist leben will, braucht immer wieder mal eine Auszeit davon. Man muss sich ab und zu in eine Zeit nehmen, wo man nicht von außen immer nur beballert wird, sondern dann ist man mal offline. Man muss sich mal zurückziehen. Es ist wunderbar, was wir alles für Gelegenheiten haben, aber manchmal brauchen wir Zeiten. Ja, ich weiß nicht, wie es dem einen oder anderen geht. Manch einer kann schon gar nicht mehr auskommen ohne Handy. Wenn man nicht weiß, wo es liegt, kriegen manche Todesängste. Aber ich mache euch Mut, legt es mal zur Seite und startet ein Survival-Training. Es geht auch ohne, ja. Aber es gibt viele Dinge, die wir gar nicht mehr als solche wahrnehmen, die aber im Fleisch uns Kraft nehmen, die unsere Ressourcen beanspruchen. Und manchmal müssen wir, das nennt sich ja auch ganz geistlich fasten. Wir können dies und jenes auf unseren Liste haben, wo wir fasten. Aber das ist eine Scheibe Schwarzbrot. Manchmal müssen wir im Fleisch Unbequemlichkeit auf uns nehmen, damit wir im Geist Kraft haben, dran zu bleiben. Ja, so möchte ich euch einfach Mut machen, gerade jetzt, auch in dieser Weihnachtszeit, besonders auf den Geist Gottes zu hören. Und zu hören, wo ist es dran, eine gute Tat zu tun, vom Geist Gottes inspiriert, die mutig ist. Vielleicht unsere Vorstellung, dass das möglich ist, übersteigt. Aber ich will enden mit diesem Vers aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns einen Geist gegeben, nicht der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und diese Besonnenheit gehört auch dazu. Und da möchte ich gern mit uns beten. Und uns gerne hineinnehmen, dass wir noch für einen Moment in unserem Inneren vielleicht uns nochmal vor Gott her entscheiden, ja, wo stehe ich? Vielleicht ist es wichtig, dass du neue Müdigkeit ablegst und dieser Müdigkeit nicht erlaubst, Einfluss zu nehmen. Vielleicht ist es für dich wichtig, an einem Punkt dran zu bleiben. Oder es ist auch wichtig, noch eine Scheibe draufzugeben und zu sagen, ich muss neue Prioritäten setzen. Ich möchte auf den Geist sehen und nicht auf das Fleisch. Und Herr, so danke ich dir für diesen Abend. Ich danke dir für diese Gelegenheit, die wir vor deinem Angesicht haben dürfen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass wir vor dir ehrlich sein dürfen. Du kennst unsere Herzen. Und du willst uns ausstatten, Herr. Wir sind hier Menschen, ja, die begrenzt sind. Wir sind hier einfach vor dir aufrichtig und ehrlich, in dem Wissen, wir sind nicht Personen, die dich beeindrucken könnten, aber du hast uns lieb. Und ich danke dir für deine Liebe, die jedem Einzelnen unter uns gilt. Und dass wir aufgrund dieser Liebe und deiner Rettungstat zu dir hintreten dürfen und uns ganz neu mit deiner Hoffnung füllen lassen können. Dass wir uns ganz neu einfach auch mit dieser Kühnheit beschenken lassen dürfen, dass da eine Unverzagtheit in uns ist, aufgrund derer wir handeln, selbst wo wir uns unserer Grenzen bewusst sind. Ja, ich danke dir, dass du uns ausstattest, dass du ausrüstest, dass du jeden Einzelnen an diesem Abend ausrüstest mit deiner übernatürlichen Kraft, so dass wir Schritte gehen, die über das Natürliche reichen und dass wir eine Saat auslegen, die ins ewige Leben hineinreichen wird, wo eine Ernte entsteht fürs ewige Leben, wo Menschen hineingeführt werden, durch deine Liebe berührt, dich anzubeten und zu bitten. Bitten wir dich einfach, berührte uns. Du weißt, was der Einzelne benötigt, was wir einfach von dir her brauchen. Und ich danke dir, dass du durch deinen Geist austeilst und jedem gibst, was er benötigt. Amen.